Und dann haben wir eben 2014, habe ich mal unsere weiblichen High Potentials eingeladen und habe mal gefragt, was können wir denn machen? Was kann ich für euch tun?
Hallo ihr Lieben, mein Name ist Angela Di Giacomo. Ich bin Initiatorin des Wundernova Frauensommer- und Thinkfestes, welches in Berlin stattgefunden hat letztes Jahr. Es war das erste Mal, dass das Sommerfest stattgefunden hat und dieses Jahr sollte es eigentlich wiederholt werden. Leider fiel es Corona-bedingt aus. Im letzten Jahr war Nicole Riegers, mit der ich heute sprechen werde und worauf mich schon sehr freue, als Teilnehmerin beim Sommerfest. Und für diejenigen unter euch, die Nicole Riegers noch so gar nicht kennen, sie ist Betriebsratsvorsitzende bei der Deutschen Industriebank schon seit über 10 Jahren. Sie ist dort Aufsichtsratsmitglied. Unabhängig davon wurde sie zur Mentorin des Jahres 2019 gewählt und sie ist Vorstandsmitglied bei Zukunft durch Industrie. Liebe Nicole, ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen können. Hallo.
Ja, ganz herzlichen Dank für diese Möglichkeit, liebe Angela. Ich freue mich auch und bin gespannt, was du mich alles zu fragen hast.
Ja, ich freue mich auch sehr und ich würde einfach mal so anfangen, dass ich sage, diese Woche hatte ich zum Beispiel eine besondere Woche. Ich hatte die Asien-Berlin-Woche hier in Berlin, habe mich sehr darüber gefreut, wieder ein paar asiatische Bekannte zu treffen, mitten im September 2020. Was ist denn bei dir diese Woche passiert?
Spezielle Frage, gute Frage. Also bei mir ist in dieser Woche wirklich etwas Besonderes passiert, weil einige wissen es, wir haben, also mein Sohn und ich und auch mein Mann, wir haben seit über 18 Jahren 2 Katzen, eine davon ist 17, der älteste ist 18 und die 17-Jährige, die ist gestern leider verstorben. Die haben wir erlöst, mein Sohn und ich waren dabei und die Goldie hieß sie. Die Goldie war eine ganz bezaubernde kleine Katze, die ganz liebevoll und geduldig war vom Charakter und sehr schön, eine liebevolle Katze. Und ja, es ist sehr traurig gewesen, es war herzzerreißend, aber ich habe mich gut vorbereiten können, obwohl sie sehr kurz krank war. Wir haben sie hier zu Hause gehabt, 2 Wochen, und haben sie gepflegt und das ging im Homeoffice perfekt.
Apropos Homeoffice, also erstmal tut es mir sehr leid, dass du deine Katze verloren hast. Ich habe selber 2 Katzen gehabt und weiß, wie schlimm das ist, wenn die wieder gehen. Aber du beschäftigst dich viel mit Menschen, hast viele Mitarbeiter und Kollegen und jetzt hast du selbst sowas Persönliches, Schlimmes erlebt im Homeoffice, wie du gerade angedeutet hast. Hast du den Eindruck, es geht vielen anderen Menschen in deinem Kollegen- und Mitarbeiterkreis auch so, dass sie zu Hause im Homeoffice jetzt persönliche Dinge erleben, die sie vielleicht sonst auch mal im Kollegenkreis in der Kaffeeküche oder in der Kantine erzählen könnten und für Erleichterungen sorgen könnten und das geht jetzt nicht? Und was hörst du so von deinen Kollegen und Kolleginnen über das Homeoffice-Arbeiten?
Ja, das ist eine gute Frage, weil ich höre natürlich viel, weil ich ja schon seit 10 Jahren intensiv mit etlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verbunden bin und im Austausch stehe, alleine durch die Beratung. Das Homeoffice oder das mobile Arbeiten jetzt aktuell gezwungenermaßen durch Corona hat natürlich Licht und Schatten. Das Licht ist das, dass die Kolleginnen und Kollegen deutlich flexibler sein können bei den alltäglichen Bedürfnissen und Bedarfen, die sie auszurichten haben. Und natürlich auch die Betreuungsthemen und so weiter in einen flexiblen Modus übertragen werden können, sodass es eben in deren Alltag auch passt. Also so, das Schatten ist dann eher so, dass natürlich die Interaktion, wie sie in Anwesenheit in einem Unternehmen stattfindet, also sprich, der Smalltalk in der Kaffeeküche oder wenn man sich sieht und hey, die Frage, wie geht's denn deiner Mutter, weil man weiß, die Mutter ist vielleicht erkrankt oder wie geht's deinen Kindern, weil man weiß, das Kind ist erkrankt. Das fällt natürlich hier flach, weil, muss man sagen, denn die Tage, das ist das, was ich gespiegelt bekomme und so geht's mir im Übrigen auch, sind natürlich heute anders getaktet. Man hatte vorher immer sich vielleicht eine halbe Stunde Zeit genommen, weil man ja von Raum zu Raum flog quasi, um pünktlich zu sein. Aber man hatte immer noch auch ein bisschen Zeit zur Interaktion. Und hier ist es jetzt so, dass wir, wenn wir vom Homeoffice arbeiten, mobil arbeiten, wir natürlich andere Terminierungen machen müssen, um eventuell Interaktionen überhaupt selber zu planen und einzurichten. Da wir aber ja sehr viel zu tun haben, das geht, glaube ich, allen so aktuell, weil es ist ja schon auch eine pressierende Phase im Moment, fällt das ein bisschen flach und das ist schade. Und mir ist aber schon vorher auch bewusst gewesen, dass wir viele Kolleginnen und Kollegen haben, die eben diese Herausforderungen haben mit Pflege, Betreuung, nahe Angehöriger, Männer, Frauen und so weiter, ja. Und das ist aber ein Vorteil, weil beispielsweise jetzt auf mich bezogen, ich bin da total dankbar jetzt, dass ich diese traurige, aber auch ganz selbstverständliche, normale Situation, die sich ergibt, denn Leben und Sterben ist nicht trennbar voneinander. Und manchmal kommt es überraschend und manchmal kann man sich wirklich vorbereiten. Ich konnte mich jetzt vorbereiten hier mit meiner kleinen Familie. Und da ist es natürlich jetzt ein Geschenk gewesen, dass man mobil arbeiten kann und dass ich einen Arbeitgeber habe, denn ich bin ja angestellt. Obwohl ich freigestellt bin, bin ich natürlich angestellt und verpflichtet, meine Leistung zu erbringen. Aber ich kann jetzt flexibel das machen, konnte das sehr schön flexibel machen und mich um einerseits um meine Katze kümmern und andererseits aber auch meine Leistung erbringen und auch Gleitzeit in Anspruch zu nehmen und so weiter. Ja.
Nicole, ich weiß ja von dir, wie wichtig es ist, Menschen zu sehen, also nicht nur über Video, sondern echt und in Farbe. Und du hast jetzt auch gerade so ein schweres Thema angesprochen mit dem Leben und dem Sterben. Aber nimmst du solche Überlegungen und solche neuen Erfahrungen und Erlebnisse mit in deine Betriebsratsarbeit? Und wenn ja, wie sieht das aus? Also welche neuen Themen nimmst du dahin mit?
Muss ich mal kurz nachdenken. Also ich habe im Grunde genommen all das, was ich dir beschrieben habe, schon auch vorher mitgenommen. Ich bin jemand, der wirklich sehr stark eng am Leben ist, also eng an den traurigen Themen, eng an den guten Themen, also mit all den Erfahrungswerten, die ich so in meinen 52 Lebensjahren sammeln konnte. Darunter war ich ja auch zum Beispiel 12 Jahre alleinerziehend. Die ersten Jahre, seitdem mein Sohn da auf der Welt war, der ist jetzt 23, war 12 harte Jahre alleinerziehend bei ab dem 3. Lebensjahr Vollzeit Berufstätigkeit. Und ich bin relativ erfahren, was auch Krisen betrifft. Und deshalb habe ich auch schon vor Corona viel mitnehmen können aus dem, was so mein Leben ausmachte. Und was vielleicht in meiner Arbeit mit den betroffenen Kolleginnen und Kollegen, die, wie du ja vielleicht weißt, die IKB hat ja eine besondere Situation. Wir sind auch die erste Bank gewesen, die in der Krise, in der Finanzkrise vor 10 Jahren wahrgenommen worden ist über die Medien. Vorher wusste überhaupt niemand, wer IKB AG ist. Ich auch übrigens nicht, als ich mich bei ihr beworben hatte 2004. Weil sie so unbekannt war, aber trotzdem ein Riesenplayer war für den Mittelstand. Und wir haben so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgebaut, in Anführungsstrichen tatsächlich. Wir waren ja mal bei knapp 1.900 Mitarbeitern, jetzt sind wir noch bei 630 Mitarbeitern und 10 Jahre. Davon habe ich 3 Interessenausgleichsverfahren mit begleitet, mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus den Gremien im Übrigen. Ja, das ist ja nicht nur meine eigene Arbeit, wobei natürlich die Freigestellten deutlich mehr mit Kolleginnen und Kollegen zu tun haben. Also in der Umsetzung natürlich, ja. Und deshalb habe ich da immer schon draus profitiert, dass ich eben viel Krise auch schon vorher kannte. Und sehr viel auch improvisieren musste und sehr viel, ich sag mal, auch Ablehnung erfahren habe und mich da durchbeißen musste. Weil als alleinerziehende, nicht verheiratete Frau hat man auch in 1997 und folgenden Jahren immer noch mit Stigmatisierung zu tun gehabt. Und ich weiß das aus der Erfahrung, auch wenn ich mit anderen Frauen spreche, die ebenfalls in der Situation sind, dass es auch sich nicht deutlich geändert hat. Und das ist erstaunlich für 2020, ne?
Ja, da weiß ich ja zunächst mal gar nicht, was ich sagen soll. Ist natürlich ein bisschen schockierend, dass sich deiner Meinung nach in diesen 23 Jahren da nicht so viel getan hat. Umso wichtiger ist ja deine Arbeit dann, die du dann verrichten kannst im Betriebsrat und auch im Aufsichtsrat. Ich habe vorhin ja so ein bisschen vorgegriffen und in ganz kurzen Stichpunkten gesagt, was so deine Positionen und deine Titel sind. Du hast angedeutet, du bist 2004 zur IKB gekommen, aber erzähl doch mal in eigenen Worten, wie deine Reise bisher war.
Ja, also erstens mal hätte ich nie im Leben gedacht, dass ich da bin, wo ich heute bin. Weil ich kenne jetzt genügend Menschen, die ja planen, also die ihre Karriere auch planen, was ich total wunderbar finde. Aber ich kam jetzt aus einer Situation, aus einer familiären Situation, wo Planung keine Rolle spielte, weil wir immer, ich muss da ein bisschen ausholen, damit man das versteht. Ich fasse mich da auch kurz, also nur so für den Hintergrund. Ich mache das Fenster gerne mal auf für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich komme aus einer Familie, die maximal kriegsbeeinträchtigt war. Also beide Familienstränge, also väterlicher Natur und mütterlicher Natur, waren maximal kriegsbeeinträchtigt. Und meine Eltern, Mutter wie Vater, waren uneheliche Kinder mit ehelichen Geschwistern. Was schon damals, 1946, also knapp ein Jahr nach Kriegsende, man kann es nicht glauben, aber sie waren unschuldig und saßen aber in den Klassen beispielsweise als Bastarde in den letzten Reihen. Und sie wurden eben auch unterschiedlich von ihren Geschwistern behandelt, muss man auch sehen. Also sie standen nicht unter Schutz. Und insofern hatten sie relativ wenig Ressource mitgebracht, um überhaupt vielleicht auch ein Kind zu bekommen, sag ich jetzt mal vorsichtig. Und insofern bin ich ebenfalls nicht so besonders gut betreut und aufgewachsen in den ersten Jahren. Es war ein bisschen schwer, aber ich bin halt eben, ich würde mich bezeichnen als sehr zäh. Und ich bin dadurch auch unheimlich resilient geworden. Und 2003, ich war ja 10 Jahre vorher auch schon mal bei einer Bank, der Nürnberger Hypothekenbank, die 125 Jahre übrigens alt geworden ist und dann in der HVB Real Estate, ich sag's jetzt mal, aufgegangen ist, 2003. Und da bin ich abgefunden worden und das war das Jahr, wo mein Sohn auch dann eingeschult wurde. Und da habe ich gedacht, ach, das ist ja super. Andere hätten vielleicht sogar schon eine Krise gekriegt. Oh, jetzt arbeitslos und so weiter. Und ich habe gedacht, ach, ich sehe da immer das Positive, wirklich das Positive. Ich bin absolut realistische Optimistin. Ich sehe die Realitäten, aber ich bin durch und durch Optimistin. Das wird man also nie bei mir zerstören können, weil da hat es schon so viele Versuche gegeben, aber das klappt nicht. Also versuche es zu zerstören, ich glaube, es ist verstanden. Ne? Und ich habe dann gedacht, dann machst du jetzt super die Einschulung mit deinem Sohn und genießt diese Zeit, die ist dir geschenkt. Und bevor du dann in Anführungsstrichen damals noch Hartz IV hätte dann irgendwann vor meiner Tür gestanden, habe ich immer schon auch im Freundeskreis erzählt, bevor ich also Hartz IV beantragen muss, habe ich wieder einen Job. Und so war es dann auch. Die IKB hatte eben so ein Interrat, ich glaube Stepstone und so. Und ich habe da hingegangen und da habe ich gedacht, also ganz pragmatisch, ich bin noch nie in die Bank gegangen, weil ich jetzt unbedingt Bank, eigentlich bin ich ja durch und durch eher Antikapital, sage ich jetzt mal durch, so von meiner innersten Einstellung. Aber ich bin halt auch Mutter, alleinerziehende Mutter gewesen und habe da ganz pragmatisch gedacht, wo kann man sicher einen guten Arbeitgeber finden, wo kann man auch das Einkommen so sichern, dass das zu unseren Rahmenbedingungen passte. Und dann habe ich mich da beworben und dann hatte ich da 2 Gespräche mit den damaligen Bereichsleitern. Die waren angetan und dann war ich da. Und das war der größte Bereich damals. Rund 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren im Risikomanagement. Und ja, dann kam 2006, dann kam 2007, dann kam diese Finanzthematik. Und ich profitierte davon, dass ich im Grunde genommen vorher bei der Nürnberger Hypothekenbank, die ja 125 Jahre, das muss man sich wirklich vor Augen führen, 125 Jahre alt war. 250 Mitarbeiter hatten die mit verschiedenen kleinen Regionalbüros und die Hauptstädte, also die Zentrale war natürlich in Nürnberg. Und das war herzzerreißend. Das war für die Beschäftigten, die auch durchschnittlich 30 Jahre Betriebszugehörigkeit hatten und. Es war traurig. Die letzte Mitarbeiterversammlung waren wir alle in Nürnberg und so. Und ich kannte diese Art von Schockzuständen, also auch in einer Organisation. Ja. Und so, und dann kam bei uns die Finanzkrise so, und ich habe mich für Betriebsrat ganz ernsthaft nie. Also ich habe eine super Rechtsschutzversicherung. Ich bin nicht auf den Mund gefallen. Wenn ich Stress habe oder denke, es gibt einen Konflikt, dann gehe ich hin und sage, hören Sie mal oder hör mal, können wir mal sprechen, da läuft was schief oder so. Ja, und ich merkte dann natürlich sofort ganz schnell, wie das in der IKB ist. Sehr dramatisch, war eine schlimme Situation für alle, sowohl für Arbeitgeberseite wie für Arbeitnehmerseite. Und ja, 2010 sagte dann ein Kollege zu mir, willst du, nee, mein Chef, willst du nicht dich für den Betriebsrat zur Verfügung stellen? Und da habe ich gesagt, nee, wie kommst du da drauf? Ja, du bist so, du bist empathisch, du kannst vermitteln, du kannst deeskalieren und so weiter, das wäre was für dich. Dann habe ich mich mit meiner Familie ausgetauscht und dann habe ich gedacht, ja, das stimmt, das wäre was für mich. Und das ist die Geschichte. Also es war ein Volltreffer, ne? Also mein Chef hat mein Talent schon vorher gewusst. Der wusste eigentlich, dass ich unterfordert bin bei den Themen, die ich da mache. Und er hat halt eben gesehen, dass ich wirklich gut mit Menschen kann. Und in dieser Phase, in der die IKB sich befand damals, war es klar. Da wurde jemand gebraucht, weil Arbeitgeberseite und Arbeitnehmerseite war schwierig.
Ja, du hast das mit den Konflikten jetzt ein paar Mal angedeutet und ich finde es gerade immer ein bisschen schwer, dann die nächste Frage zu stellen, weil alles so eine gewisse Tiefe hat und du ja auch so eine, sag ich mal, reiche Geschichte hast. Und dann finde ich das schwierig, dann wieder so auf so profane Dinge zurückzukommen, wie dich zu fragen, was man eigentlich genau als Betriebsrätin macht. Also für diejenigen unter uns, die sich nicht vorstellen können, was deine Hauptaufgabe ist, kannst du das einfach in so, ja, vielleicht so zwei, drei zentralen Kernaufgaben sagen. Also was ich rausgehört habe, um das vielleicht zusammenzufassen, ist, dass die Tatsache, dass du familiär geprägt wurdest durch eine schwierige Ausgangssituation und dir eine gewisse Zähigkeit, aber auch einen gewissen Optimismus immer beibehalten hast und eine Fähigkeit, auch Menschen so zu verstehen und zu lesen, warst du prädestiniert für den Betriebsrat. Aber was genau machst du damit jetzt? Wem hilfst du?
Ja, also erstmal ist es tatsächlich ein bisschen wie laterale Führung. Also ich habe ja ein wie so eine Projektgruppe, muss man mal so einen Betriebsrat betrachten. Ne? Also für die, die es nicht wissen, zugrunde liegt natürlich das Betriebsverfassungsgesetz, ganz klar. Viele Paragraphen, ich kenne sie, aber sie interessieren mich eigentlich nicht, weil ich eben die Menschen manage. Ja. Ich habe ganz tolle Kollegen in diesem Kreis. Wir sind aktuell 11 Betriebsräte in Düsseldorf. Also es geht ja nach Betriebsstätten und wir haben einen Gesamtbetriebsrat. Das sind die Kolleginnen und Kollegen, die Betriebsräte in den Niederlassungen sind und die IKB noch hat. Und wir regeln quasi die Themen, die übers Kollektivthema geregelt werden müssen, beispielsweise Betriebsvereinbarung, mobiles Arbeiten aktuell. Dann hat man Betriebsvereinbarung, flexibles Arbeiten ist auch jetzt gerade wieder aktuell. Oder eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, man verhandelt mit dem Arbeitgeber, wenn eben Restrukturierungsmaßnahmen getroffen werden müssen, wie ein Abbau. einen Interessenausgleich mit den dazugehörigen Sozialplänen. Das ist jetzt mal so ein bisschen dieses, ich sag jetzt mal, Fachliche. Mhm. Meine Aufgabe ist natürlich, die Sitzungsthemen zu gucken, dass die ganzen Geschäfte des Betriebsrates laufen, die Organisation, das Administrative. Aber mein größtes Steckenpferd ist natürlich Konfliktmanagement, wenn Mitarbeiter und Mitarbeiter nicht miteinander können. Die sagen, wir haben hier ein Thema, Frau Riegers, können Sie da mal als objektiv mal eben drauf gucken, oder wenn Menschen, die tatsächlich persönliche Schwierigkeiten haben und einfach nicht weiter wissen, wie sie es machen, kommen auch gerne zu mir. Ich habe aber auch Konfliktthemen zwischen Führungskräften und Mitarbeitern, die ich dann tatsächlich auch berate und versuche auch in einen guten Ausgang zu bringen. Das ist so mein tägliches Doing. Und ja, und dann habe ich noch eine Initiative.
Kommen wir gleich drauf. In deinem täglichen Doing, höre ich raus, gibt es natürlich verschiedene Konflikte zwischen verschiedenen Menschen. Aber jetzt hast du ja jede Menge Konflikte in deinem eigenen privaten Leben auflösen, sehen vielleicht oder auf jeden Fall gesehen. Und du siehst das jetzt im Beruflichen. Und vielleicht ist es für jeden, der individuell in so einem Konflikt steckt, auch ein ganz einzigartiges Erlebnis. Aber wenn du jetzt rauszoomst, und ich nehme mal an, dass deine Rolle ja auch so diejenige ist, die so von außen da drauf schaut, siehst du Parallelen in diesen Konflikten? Siehst du Schemata, wie die aufzulösen sind? Und eine letzte Frage dazu, siehst du Möglichkeiten, wie wir manche Konflikte vielleicht sogar verhindern könnten oder schneller auflösen könnten, wenn wir bestimmte Dinge, die du gelernt hast, anwenden würden?
Ja, also tolle Frage. Vielen Dank dafür. Ich denke schon, dass viele Konflikte oder etliche Konflikte zu vermeiden wären, weil meine Feststellung ist auch in meiner Tätigkeit jetzt, dass ja manche Dinge einfach gesagt werden, ohne großartig drüber nachgedacht zu haben. Ja, also wenn das ist einfach so. Man sagt ja, der eine hat gerade Stress, dann schmeißt er da mal einen Satz raus und irgendeiner da meint, er müsste sich den Schuh anziehen und Riesentara. Deshalb ist schon immer mein Mantra gewesen, das ist auch nicht mein eigenes. Wir haben da, also es war intuitiv schon immer mein eigenes, aber wir haben es auch in meiner Fraueninitiative erarbeitet und ich denke, es hat auch vorher schon jemand gegeben, der das vielleicht mal irgendwann online geschickt hat. Aber für uns ist ganz klar und für mich ganz klar die größte Empfehlung an alle, nimm es nicht persönlich, nimm es mit Humor.
Was meinst du damit, nimm es nicht persönlich? Ist es nicht so, dass wir immer alles, also wie kann man was nicht persönlich nehmen? Mit Humor kann ich vielleicht noch verstehen, aber auch das kannst du erklären. Aber wie erklärt man jemand, etwas nicht persönlich zu nehmen? Der Kollege sagt einem, also das, was du da ausgearbeitet hast, das ist ja der größte Mist. So. Wie kann man das nicht persönlich nehmen?
Ja, das ist natürlich schon eine persönliche Aussage. Ganz klar, wenn es da du da drin ist, dann ist es, oder sie, dann ist es tatsächlich eine persönliche Aussage und trotzdem kann man damit mit Humor reflektieren, also meine oder darauf reagieren, nicht reflektieren, reagieren. Man könnte theoretisch dann auch sagen, ja, ist ja spannend, dann erklär mal. Mhm. Spannende Meinung, erklär mal, wie kommst du dazu, dass das Mist ist, weil ich mein, so, ne, also ich reagiere häufig oder empfehle häufig, erstmal wirklich es nicht an sich heranzulassen und sich mit einer Unterbrechung, also einer Unterbrechung dieser Aussage, eine neue Aussage entgegenzubringen, und zwar nicht konfrontativ, sondern als Frage. So dass der andere aufgefordert ist, sich damit zu beschäftigen, was hat er denn da jetzt gerade gesagt? Ne, weil wir sind ja so, wir sind in unserem täglichen Doing und das ist das so, und das gilt für Arbeitgeber genau wie für Arbeitnehmer. Also ich habe mir nie, also ich bin nie in der Etage gewesen, dass ich gesagt habe, die da oben, wir da unten oder so, weil ich in diesen Kategorien, wir kennen uns ja ein ganz kleines bisschen, du und ich, deshalb kommt es ja auch zu diesem schönen Gespräch heute zwischen uns. Für mich war nie relevant, solange ich denken kann, wer etwas ist oder was jemand hat, sondern nur, wie er sich verhält mir gegenüber. Und jeder, der unter Stress ist und so weiter, und das kann durchaus auch mein Kollege sein oder meine Kollegin, die auch mal Stress haben und die eben auch mal vielleicht nicht gerade aufpassen, was sie sagen. Ich glaube mit so einer, ich sag mal, ich glaube wirklich ganz stark an die Wirkungsmacht von großzügigem Denken. Und damit meine ich es im Kleinen wie im Großen und jetzt nicht monetär. Also monetär natürlich schön, wenn man großzügig monetär auch denken kann und Geld verteilt, ist das auch toll. Aber ich meine in erster Linie, dass es für Menschen gesünder ist, eben die Wirkungsmacht von großzügigem Denken nicht zu unterschätzen. Und damit gehe ich erstmal davon aus, dass der andere einfach erstmal nur Stress hatte und sich abreagieren wollte. Und so ist es auch in den Verhandlungen. Jeder hat da so sein Thema und natürlich wird da ein bisschen hier so Schulter und Ellenbogen und so. Aber das gehört einfach dazu. Und ich sage auch immer, das da, Arbeit ist Spiel. Und je mehr man das verinnerlicht, so mehr kann man auch schaffen, es nicht persönlich zu nehmen.
Also wenn ich jetzt so deine Tipps rausgehört habe, lass mich mal kurz überlegen. Ich habe herausgehört, man sollte achtsamer sein, wie man mit anderen umgeht. Und man sollte nicht unterschätzen, welche Wirkung Sprache hat, also was man jemandem sagt. Und aber gleichzeitig, wenn man nicht der Akteur ist, sondern der Empfänger, sollte man versuchen, sich vielleicht in die Rolle des anderen hineinzuversetzen und anzunehmen, dass es vielleicht nichts mit einem selbst zu tun hat, sondern mit dem anderen.
Genau.
Und, so sind das die Dinge?
Genau, auf den Punkt. Einen Unterschied müssen wir natürlich machen, wenn es richtig fiese Leute sind, die immer, also wenn man erkennt, dass das System hintersteckt, dann gebe ich immer nur einen Tipp, bitte zum Betriebsrat kommen. Ne? Weil das ist in der Organisation ja toxisch. Wenn Sie da Leute haben, wenn man da Leute hat, die quasi Freude daran haben, andere unterzubuttern oder eben ihren eigenen Unzulänglichkeiten, da gibt es ja nun auch ein paar, das muss man ganz klar sagen. Aber meine Erfahrung der ganzen letzten Berufsjahre, ich bin ja schon 35 Jahre jetzt im Berufsleben, ist einfach so, dass es zu 80% null wert ist, sich großartig damit zu beschäftigen. Und das ist eben ein Thema in unseren Organisationen, glaube ich schon, dass die Menschen eben sich doch zu sehr immer persönlich angesprochen, was auch normal ist, wenn man 8 Stunden oder 10 Stunden dort ist. Ne? Aber man kann das lernen, wenn man sich damit reflektiert auseinandersetzt.
Es geht. Du hast ja eine recht einflussreiche und, sage ich mal, auch machtvolle Position inne als Betriebsratsvorsitzende. Du bist auch Aufsichtsrätin. Jetzt hast du gesagt, du hast eine Initiative gegründet. Also wie nutzt du deinen Einfluss innerhalb des Unternehmens?
Ja, also ich bin mir erst bewusst geworden, eben als ich knapp ein Jahr schon Betriebsrätin war und auch schon in einem Vorsitz war, was überhaupt das für ein Wunderwerk das Betriebsverfassungsgesetz ist, und zwar im reinen positiven Sinne, weil ich bin jemand, der völlig ablehnt, Blockadeverhalten aufgrund von Machtpositionen zu etablieren. Ich finde das nicht gut, das ist für ein Unternehmen nicht gut, das ist meine ureigenste Meinung. Mein Gremium kennt meine Haltung. Ich habe immer gesagt, solange ihr das auch akzeptiert könnt, mache ich das als Vorsitzende, weil man als Gremium, das Gremium wählt ja die Vorsitzende, nicht die Belegschaft. Und solange die damit in, also einig gehen, wie ich das manage, lateral manage für die, bin ich dabei. Alles andere mache ich nicht. Ja, wir haben natürlich viel Macht. Man kann da sehr viel machen. Aber ich gehe immer den konstruktiven Weg und versuche eben Verbündete auch auf der Arbeitgeberseite zu finden. Und scheinbar ist es uns gemeinschaftlich mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Betriebsrat gelungen, eine große Akzeptanz beim Arbeitgeber auch zu bekommen. Ich muss auch an dieser Stelle sagen, also IKB ist, ich habe wirklich viele Arbeitgeber gehabt, die IKB ist nach wie vor für mich der beste Arbeitgeber, wo ich je gearbeitet habe. Und ich arbeite ja schon seit meinem 17. Lebensjahr. Ja. Und Das ist so ein Punkt. Ja, man, also die Initiative zum Beispiel, also im Betriebsverfassungsgesetz steht in Paragraph 80, dass Betriebsräte für Gerechtigkeit, Lohngerechtigkeit, Gerechtigkeit der Geschlechter, also das heißt auch Führungspositionen und zuständig sind. Und wir haben ja Informationsrechte, wir haben Mitbestimmungsrechte und wir haben Beratungsrechte. Und ich habe halt eben mir relativ früh das Thema Frauen in Führung bei der IKB angeschaut, weil da musste man jetzt auch nicht unbedingt groß ausgebildet für zu sein, um zu sehen, dass es da einen riesen Gap gab. Kulturhistorisch völlig nachvollziehbar. Banken waren schon immer männerdominiert. Das ist einfach, das hat auch nichts damit zu tun, dass die das nie wollten oder so, sondern das war einfach so. Und dann haben wir eben 2014, habe ich mal unsere weiblichen High Potentials eingeladen und habe mal gefragt, was können wir denn machen? Was kann ich für euch tun? Und so ist das Baby immer größer geworden. Wir haben tolle, also wir haben wirklich ganz, ganz tolles Commitment von unserem Vorstand und unserem Bereichsleiter der Personalabteilung. Machen festes Budget haben wir mittlerweile und wir machen sehr, sehr schöne Workshops, gerade diese Woche mit Katharina Gera zum Thema Blockchain. Erste Websession war sozusagen auch unsere Premiere, weil ICF hat dieses Jahr nur intern stattgefunden, nicht mit externen Menschen und war toll. Und das sind so Dinge, wenn man das strategisch mit dem Ziel, positive Veränderungen einzuführen, vorantreibt und dann natürlich auch ein starkes Gesetz ein bisschen im Hintergrund hat, dann ist das gut. Und dadurch, dass ich im Betriebsrat bin und im Aufsichtsrat, also kann ich natürlich von oben und von unten wirken. Und das ist sehr schön.
An der Stelle ganz kurz, Aufsichtsrätin, für alle, die noch nicht wissen, was man da dann macht, im Unterschied zu deinem Betriebsratsvorsitz, was machst du als Aufsichtsrätin?
Ja gut, also als Aufsichtsrätin, da kann ich jetzt natürlich nicht intern sehr drauf eingehen, aber natürlich ist klar, die Belegschaft wählt die Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat. Wir sind in der Drittelbeteiligung, nur kurz für die, die keine Ahnung davon haben. Drittelbeteiligung heißt alles, was unter 2000 Mitarbeiter ist. Das werden dann ein Drittel der Aufsichtsratssitze werden eben an die Belegschaft vergeben, in Anführungsstrichen. Und die werden gewählt über die Mitarbeiter. So, und ich bin jetzt am 19. August das vierte Mal in den Aufsichtsrat der IKB bestätigt worden. Ich bin Mitglied des Nominierungsausschusses und des Präsidiums. Und da geht es natürlich um die Themen, die das Unternehmen betreffen. Zahlen, Daten, Fakten, Strategie und so weiter. Wo stehen wir, was machen wir? Und mehr kann ich da jetzt nicht zu sagen. Aber natürlich ist klar, dass ich das Thema Diversity, Gender Diversity auch mitbegleite. Ich habe noch zwei wunderbare Kollegen, die im Aufsichtsrat auch Arbeitnehmervertreter sind. Einer ist bei mir ehemals im Betriebsrat gewesen und der andere ist Betriebsratsvorsitzender von Hamburg, in der Niederlassung Hamburg. Und wir versuchen natürlich dort auch ein Gehör zu finden, was die Themen der Belegschaft betrifft. Das ist klar. Ja, also es geht hier immer darum, auch Kompromisse zu finden. Wie geht es? Wie können wir es besser machen? Und das ist toll und das ist spannend. Und ich glaube auch, das kann man sehen, weil ich bin da sehr stolz auch auf die Kolleginnen und Kollegen in der ganzen Bank und auch aufs Management. Weil 2007, 2008, 2009 und auch kurz danach noch hat nie jemand wahrscheinlich gedacht, dass es die IKB 2020 noch gibt. Und das ist eine sagenhafte, gute Arbeit von allen.
Wahnsinn. Ja, das sind immer so Äußerungen von dir, weiß man immer nicht genau, wie macht man da weiter. Aber danke, dass du Aufsichtsrat noch mal kurz beschrieben hast. Natürlich, dass du keine Interna verraten. Du hast also, aber vielleicht darf ich noch was verraten. Ich habe es ja angedeutet, also neben deiner Initiative Chancengleichheit für Frauen intern, bist du ja auch zur Mentorin des Jahres 2019 gewählt worden. Das ist auch im Zusammenhang mit deiner Arbeit mit und für Frauen entstanden. Was hat es dir bedeutet, dass du diese Auszeichnung bekommen hast?
Wow. Ja, ich bin ja jetzt nicht so ganz jemand, der sehr nah am Wasser gebaut ist, aber das hat mich emotional echt gerissen, weil das war natürlich auf Intention von Sabine Hansen, die Vorstandsvorsitzende von Women into Leadership. Da bin ich ja Gründungsmitglied und 2017 haben die sich gegründet. Nathalie Douglas ist ja auch Vorstandsmitglied, also ganz tolle Frauen, die sich da diese Initiative ausgedacht haben. Ich bin ja auch letztendlich Mitinitiatorin des Mentoring-Programms, also des Konzeptes, was hinter Women into Leadership liegt. Also wir haben das zusammen in einem ganz kleinen Kreis erarbeitet. Und ich hatte eben das große Glück, bis jetzt schon drei wunderbare Mentees an meiner Seite zu haben, die ich da begleiten durfte. Und Sabine Hansen hatte wohl gedacht, dass, also sie hat mich ja auch immer als die nicht typische Arbeitnehmervertreterin und Betriebsrätin wahrgenommen. Deshalb hatte sie mich, glaube ich, auch damals auf LinkedIn kontaktiert zu dem Thema Initiative Women into Leadership. Und sie hat mich da vorgeschlagen, weil es wohl offenkundig dieses Feedback gab, dass ich da für geeignet wäre, Mentorin des Jahres 2019 zu werden. Und das war wunderbar. Ich war in Berlin. Ich mag Berlin sehr gerne. Und es war eine ganz süße Veranstaltung. Ich war sehr gerührt und bin da sehr glücklich drüber. Aber wie gesagt, also nochmal, das ist eine schöne Auszeichnung. Ich habe auch viel mehr erreicht, als ich wahrscheinlich jemals geträumt hätte als kleines Mädchen, was ich überhaupt alles erreichen kann. Wichtig ist aber für mich tatsächlich, natürlich habe ich das jetzt hier dran geklebt, Mentorin des Jahres, weil es wirklich eine schöne Geschichte ist und mir es auch was bedeutet. Aber ich hatte ja vorhin gesagt, im Grunde genommen sind Titel, Thesen und Geld und so ist nichts. Es geht immer nur darum, wie gehe ich mit Menschen um? Wie bin ich bereit, Menschen zu respektieren? Wie bin ich bereit, eine andere Meinung gelten zu lassen, ohne mich persönlich angegriffen zu fühlen? Und ich denke, dass durch die Sozialisierung, wie ich sie erfahren habe und auch dieses Freischwimmen aus meiner Konditionierung, die auch teilweise hin und wieder mal vielleicht nicht ganz optimal war, habe ich mich da sehr gut freigeschwommen und kann mich wirklich da sehr zurücknehmen. Und das ist vielleicht auch das, das Geheimnis dessen, warum die Betriebsratsarbeit so gut funktioniert und warum ich da geeignet bin, Konflikte zu lösen, weil ich eben wirklich im richtigen Moment schaffe, mich zurückzunehmen. Und nicht mich selber in den Vordergrund zu bringen, sondern eben den anderen oder die andere leuchten lasse.
Ja, Wahnsinn. Also das mit dem, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen und nicht in den Vordergrund zu stellen. Jetzt wird ja, sagst du uns das einerseits, andererseits hören wir Frauen natürlich und auch andere Menschen, also alle eigentlich, man soll ja sichtbarer werden, man soll für sich einstehen und so weiter. Wie gehst du mit diesem Spagat um?
Ja, also ich bin natürlich schon eine Rampensau, unschwer zu erkennen. Klar bin ich auch ein Mittelpunktsmensch und sichtbar, aber was ich meine ist, dass man immer Bereitschaft hat, auch andere sichtbar zu machen. Und wenn es jetzt um Konflikt geht, dann ist nicht der Konflikt meiner der wichtigere, sondern der Konflikt, den andere haben, ist der wichtiger. Und dann ist auch nicht meine subjektive Einstellung dazu wichtig, sondern da muss ich eben in meinem Amt wirklich dafür Sorge tragen, dass ich so objektiv wie möglich darauf schaue, damit meine Dienstleistungen, auf die die anderen einen Anspruch haben, die so weit bringt, dass sie eben dann wieder aus dem Konflikt rauskommen. Und ich denke schon, den Response, den ich in den letzten 10 Jahren dazu erhalten habe, dass mir das überwiegend sehr gut gelungen ist. Also, ja.
Und wie misst du für dich Erfolg? Also was war dein größter Erfolg? Wenn du vorhin angedeutet hast, als kleines Mädchen hättest du dir nicht erträumt oder nicht erdacht, dass du heute da stehst, wo du jetzt stehst. Also was würdest du sagen, waren so deine wirklich wichtigen Erfolgsmomente?
Ja, mein größter Erfolg, wenn man das überhaupt als Erfolg nehmen kann, ist jetzt sowieso Erfolg, ist natürlich die Geburt meines Sohnes gewesen. Mehr geht eigentlich nicht. Und mein Sohn ist 23, der ist ausgezogen. Das ist für mich mein größter persönlicher Erfolg, weil da, das habe ich Carina Contio im Handelsblatt auch mal gesagt, da habe ich eben gemerkt, wie stark ich dann doch war, auch meinen Sohn sein zu lassen, wie er ist. Das ist nicht immer gelungen, aber überwiegend, sodass er eben ein freigeistiger Mensch sein kann mit eigener Meinung und dann auch wieder in die Welt kann, ebenfalls andere Meinungen zulassen zu können. Aber wenn man jetzt rein beruflich ist es natürlich Wahnsinn, dass ich jetzt Betriebsratsvorsitzender seit 10 Jahren bin, das Commitment auch der Belegschaft und auch meines Gremiums habe, die dahinter stehen, was ich mache. Wobei ich 2022 nicht mehr antreten werde. Dann sind wieder Wahlen, weil ich denke, 12 Jahre in einem politischen Amt ist genug, weil man auch blinde Flecken und so weiter, man wird schon so ein bisschen abgerundet und abgenommen. Man sieht vielleicht auch nicht mehr alles so, wie man das sollte. Naja, und Women into Leadership, Zukunft durch Industrie, Anfragen zu bekommen, wollen Sie sich da engagieren? Das sind natürlich alles Ehrenämter, ne? Da habe ich jetzt keinen monetären Vorteil durch, sage ich jetzt mal. Aber das sind große Erfolge und es ist auch ein Erfolg, mit solchen tollen Menschen in Kontakt sein zu dürfen, wie zum Beispiel mit dir, Angela.
Dankeschön. Wenn du jetzt sagst, 2022 trittst du nicht mehr an, so wie ich dich bisher kennengelernt habe, als sehr zukunftsorientiert und als Macherin und als sehr aktive Frau, was sind deine Zukunftspläne?
Ja, also ich spreche jetzt mal echt aus dem Nähkästchen, wenn die IKB meint, sie hätte noch Verwendung für mich, weil ich bin ja immer noch angestellt und wenn ich nicht mehr Betriebsrätin bin, dann bin ich wieder, also Assistentin im Risikomanagement wird wahrscheinlich nicht gehen, würde ich auch nicht mehr wollen, aber jetzt mal Scherz beiseite. Ich habe einige Ideen, ich glaube, dass ich wirklich eine Fähigkeit habe, Menschen zu beraten und zu begleiten als Mentorin über ein Jahr. Das könnte ich mir vorstellen, dass ich das nebenbei mache, wenn die Bank damit einverstanden ist. Ich könnte mir vorstellen, sehr viele Dinge zu machen. Ich finde es sehr wichtig und ich tue es auch gerade aktiv, Mentees zu begleiten, die aus ganz auch schwierigen Umfeldern kommen, die aber Ziele sich gesetzt haben, die unbedingt einen wertschöpfenden Beitrag zu unserer Gesellschaft beitragen wollen, wo aber, ich sage jetzt mal, die Stärkung aus dem Hintergrund nicht so war, dass sie voll angreifen können. Und ich habe da jetzt schon seit längerer Zeit 2 Menschen, junge Menschen zwischen 23 und 25, die ich in meiner Freizeit monetär, mental und so weiter begleite. Das ist ein Thema, was ich gerne machen will. Natürlich muss ich auch Geld verdienen. Es ist klar, ne, es zahlt sich ja nicht alles von alleine. Ich bin nicht reich, aber reich im Herzen. Das ist auf jeden Fall klar.
Reich im Herzen. Ein schöneres Schlusswort gibt's ja fast nicht. Ich könnte stundenlang noch mit dir sprechen und dir zuhören. Machen wir ja auch privat. Hoffentlich wird irgendjemand auch mal eine längere Geschichte über dich schreiben, weil du hast da nun wirklich viel schon erlebt und viel zu geben. Aber ich danke dir auf jeden Fall heute Vormittag für deine Zeit und für deine Offenheit und für deine wirklich vielen Weisheiten und Insights, die du mit uns geteilt hast.
Ja. Danke. Ich danke dir, liebe Angela, dass du mich eingeladen hast, mit dir zu sprechen.
Bis bald. Das macht's gut.